Einen wunderschönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einführung, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen eine Stunde lang ist manchmal ziemlich lang, einen Vortrag halten über Wunschdenken oder reelle Chancen, Entwicklung von Kompetenzen im Social Web. Ich habe mir Unterstützung ins Boot geholt, eine Professorin von der Monster Academy, und ich hoffe, dass Ihnen diese Unterbrechungen, diese Einschübe ein bisschen Kurzweil bereiten. Von der Agenda her, ich werde anfangen, über Kompetenz als Begriff zu sprechen. Ich werde Social Web kurz einführen und dann möchte ich versuchen, Ihnen die aktuelle Literatur, Empirie zur Kompetenzentwicklung Social Web darzustellen an einigen praktischen Beispielen und versuchen, auch einen Ausblick zu geben oder Einblicke zu geben, wie man Kompetenzen an Hochschulen oder auch in Unternehmen entwickeln kann. Zunächst möchte ich jedoch meine Kooperationspartnerin vorstellen, nachdem sie leider nicht hier ist. Professor Emma Bidi, wie schon gesagt, viele oder einige kennen sie aus Twitter, ist eine Professorin, die eine Arbeitsgruppe an der Monster Academy leitet, die heißt Problem-Based Learning, also sie ist ganz aktiv, auch fachlich involviert. Und bei der Einladung zu der Keynote wurde ich gebeten, doch auch in Kooperation mit der Professorin hier zu arbeiten, um auch diesen etwas fremden Blick auf das Social Web und die Arbeit dort zu realisieren. Ich habe Ihnen einen Film mitgebracht und das muss ich ein bisschen zaubern und ich hoffe, Sie verstehen es. Ich hoffe, die Qualität ist ertragbar. Die Tonqualität ist nicht ganz so sauber, wie ich es mir gewünscht habe. Schauen wir mal. Oh, das ist gar nichts. Was ist passiert? Hätte ich irgendwas umstecken müssen? Ja, ich darf vielleicht den Moment mal zaubern. Entschuldigen Sie bitte, wir haben es vorhin natürlich ausprobiert, hat auch funktioniert. Ein Versuch, jetzt soll es aber klappen, danke.
Thank you.
Ja, wenn Ihnen das ein bisschen komisch vorkommt, dass da ein Monster auftaucht, dieses Monster ist nicht alleine in der Welt. Es sind derer sechs Monster, die Sie finden bei Facebook, bei Twitter, die sich da unterhalten, und wenn Sie das Gefühl haben, welcher schrägen Veranstaltung bin ich hier und was will die Frau Schaffert eigentlich von mir, Sie sind in einer ganz guten Gesellschaft. Also es gibt hier einen Roddy Hoch, ein Reportermonster, es hat Interviews durchgeführt, unter anderem Professor Rolf Schulmeister, dessen Handbuch eigentlich jeder, der zumindest vor 10 Jahren angefangen hat, sich mit Internet zu beschäftigen, im Regal stehen hat. Hier sehen wir Peter Scott von KMI, von der Open University in UK, der auch ein Interview mit ihm durchgeführt hat. Und wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, auf diese Webadresse. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und bedanke mich schon im Vorfeld bei Professor Amber. Wir sehen hier, was sie uns mitzuteilen hat. Sie ist ja heute leider unsichtbar, weil es Tageslicht ist. Abends ist sie meistens aktiver. Wir haben hier, glaube ich, auch online Polly Stripes, eine jüngere Kollegin, auch ein Mädel, eine Nachwuchswissenschaftlerin an der Monster Academy. So, nach der kurzen Einführung meiner Kooperationspartnerin, Kompetenzen sind heute gefragt. Wenn Sie diese Forderung schon ganz lange gehört haben, dann kommt Ihnen das vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Forderung nach Kompetenzen eigentlich ganz jung ist. Und sie ist ungefähr 14 Jahre alt. Der Grotings hat eine Veröffentlichung geschrieben von der Qualifikation. Das war der damalige Begriff, der in aller Munde war, vor allem der Begriff der Schlüsselqualifikation zur Kompetenz. Und hat erstmal sogar ein bisschen für Unruhe gesorgt dafür. Es hat dann geheißen, es ist doch völlig unnötig, einen neuen Begriff einzuführen. Und warum brauchen wir das? Um das zu belegen, dass erst praktisch in Mitte der 90er Jahre die Kompetenz so wichtig geworden ist, oder auch um mir das selber klar zu werden, ob dieser Hinweis überhaupt stimmt, habe ich mal nachgeschaut in der FIS Bildung Datenbank. Das ist die einschlägige Datenbank für wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich der Pädagogik. Und habe da nachgeschaut, wie viele Treffer es für jedes Jahr gibt für den Begriff Kompetenz und für den Begriff Qualifikation. Das Ergebnis sehen Sie hier. Ganz oben ist 1980, das waren ungefähr 200 Veröffentlichungen, die es jeweils gab, in einem Pool von 20.000 Veröffentlichungen, jeweils den Begriff Kompetenz und Qualifikation. Und wie Sie schön sehen, 1994 war diese Veröffentlichung von Grotings, da hat die Kompetenz rasenden Zuwachs bekommen. Also die Darstellung ist hier prozentual zum Verhältnis der gesamten Veröffentlichungen. Also man sieht hier wirklich, die Qualifikation wurde als Begriff, zumindest in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, abgehängt, wenn es gleich auch immer noch natürlich eine Bedeutung hat. Kompetenz taucht überall auf, Sie brauchen es überall. Ich habe hier einige Bilder zusammengestellt. Sie brauchen Kompetenzen, wenn Sie hier in den Laden gehen, um Elektroartikel zu kaufen. Wenn Sie sich verschönern wollen, dann brauchen Sie natürlich auch Kompetenz für Ihre Haut. Sogar die Bürgermeister. Bei den Bürgermeisterwahlen ist Kompetenz eine ganz wichtige Rolle. Hier der Bürgermeisterkandidat hat sogar Kompetenz pur. Und selbst Branchenbücher oder gelbe Seiten haben inzwischen diesen Kompetenzbegriff im Namen IT-Kompetenzatlas. Ach, ich muss mal ganz kurz zurück, weil natürlich neben diesem Bürgermeisterkandidaten, der Kompetenz pur hat, ist auch sein Kompetenzteam. Und ganz zum Schluss, das war mein persönliches Highlight, der Food-Event des Jahres 2009, Kompetenz hoch 4. Ich habe leider nicht gefunden, was da die Kompetenz hoch 4 ausmacht, aber ich fand das ziemlich großartig. Natürlich ist klar, da gibt es Kritik an dieser Inflation von Kompetenzbegriffen, die überall auftauchen, man kommt gar nicht mehr drum rum. Häufig hört man auch, Wissen ist doch auch wichtig, haben wir heute Morgen umgekehrt gehört, hat es geheißen, Wissen ist nicht so wichtig für Kompetenz, aber oft wird dann gesagt, angesichts der Kompetenzdebatte, die man so pflegt, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen und so weiter sind so wichtig, Problemlösequalifikationen und Kompetenzen, Wissen ist doch auch ganz wichtig, wenn jemand nichts weiß, dann helfen die ganzen Kompetenzen nicht, dazu werde ich auch noch mehr sagen. Und als drittes, dann ironisch aufgefasst, ist dann ab und zu mal der Begriff der Inkompetenz, Kompensationskompetenz im Spiel von Odo Marquardt. Allerdings hat er den ursprünglich in einem ganz anderen Zusammenhang gebracht, also nicht als Ironie auf die Kompetenzbegriffproblematik, sondern auf den Stand der Philosophie. So, jetzt werde ich Sie ein bisschen langweilen vielleicht. Ich werde Ihnen ein paar wissenschaftliche oder eher seriöse Definitionen, Herleitungen zum Begriff Kompetenzen geben. Zunächst einmal wird Kompetenz als etwas gesehen, das viele andere Begriffe beinhaltet. Wenn Sie aus dem Bereich der Pädagogik oder Psychologie kommen, dann erlauben Sie mir, dass ich hier ganz flapsig geschrieben habe, oder entschuldigen Sie es, Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, weil in der deutschsprachigen Diskussion werden diese Fähigkeiten, Fertigkeiten häufig zum Wissen dazugezählt. Wissen ist im deutschsprachigen Bereich eigentlich auch das Handlungswissen, die Aktivitäten, die man so hat. Ich habe Ihnen einfach alle Begriffe hier mal aufgeschrieben, die als Bestandteile von Kompetenz gesehen werden. Aber es wird immer darauf hingewiesen, dass Kompetenz eben mehr ist, dass zu diesen additiven Aspekten noch was dazukommt. Und der John Erpenbeck, das ist einer der Keyplayer im Bereich der Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung, definiert es dann so: Kompetenzen sind Fähigkeiten zum Handeln, sich in offenen, unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Situationen selbstorganisiert zurechtzufinden. Er nennt das dann auch Selbstorganisationsdispositionen. Und weil wir in einer Risikogesellschaft leben, deshalb sind diese Problemlösekompetenzen so wichtig. Also Selbstorganisation oder Problemlösekompetenzen. Ich habe Ihnen jetzt einfach das Schema von John Erpenbeck möchte ich Ihnen vorstellen. Ich habe schon Erpenbeck genommen, obwohl es eine Reihe von verschiedenen Kompetenzmodellen gibt, wie man sie untergliedern kann, wie man sie darstellen kann, weil das Modell hier von John Erpenbeck und von Rosenstiel dasjenige ist, das relativ elaboriert ist. Also da gibt es viele Untersuchungen dazu, die es nutzen. Es gibt mit Code auch eine Möglichkeit, diese Kompetenzen mit nach diesem Gliederungsverfahren darzustellen und zu messen, soweit man Kompetenzen messen kann. Einfach um das kurz zu erklären, um was geht es in diesen Bereichen. Personelle Kompetenzen, dazu gehört zum Beispiel die Leistungsbereitschaft oder auch die Fähigkeit, selbst zu reflektieren oder auch lernen zu wollen. Also alles, was mich selber eigentlich so ausmacht. Aber auch Offenheit und Risikobereitschaft zählen hier dazu. Die aktivitäts- und umsetzungsbezogenen Kompetenzen sind all die Aspekte, die mich dann wirklich dazu bringen, was zu tun. Das ist zum Beispiel Belastbarkeit oder Tatkraft oder auch Entscheidungsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Der nächste Aspekt, sozial-kommunikative Kompetenzen, ich glaube, das ist noch relativ leicht einsichtig, das kennen Sie alle aus den Stellenanzeigen, Sie müssen teamfähig sein, Sie sollten Einfühlungsvermögen mitbringen, zumindest in bestimmten Berufen, in anderen auch nicht. Sie sollten kommunikationsfähig sein und Sie sollten eine gewisse Kooperationsbereitschaft haben. Ja, und als letzten Aspekt, wo dann auch dieses Wissen, dieses herkömmliche Wissen dazu fällt, das Fachwissen, auch Fachfertigkeiten, da gehören auch organisatorische Fähigkeiten dazu, kommt auch dazu zum Beispiel eine Kenntnis von dem Markt, in dem man agiert, also ein Markt-Know-how, Sprachkompetenzen. So. Und die Begriffe, die wir bei der Einführung ganz kurz gehört haben, nämlich Medienkompetenz oder auch Unternehmensführungskompetenz oder Führungskompetenz alleine, auch interkulturelle Kompetenz, kann man hier schwer verorten und nach Erpenbeck ist es eine Querschnittskompetenz. Also er sagt, eine Führungskompetenz muss man, da muss man von jedem von diesen oder von vielen von diesen Aspekten sich was rausholen. Also wenn man dieses Verfahren verwendet bei Kompetenzmessung oder sich praktisch dem annähern will, dann muss man erstmal nochmal definieren, was Führungskompetenz ist und schauen, welche einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Wissen oder Werte da auch vorkommen, dann kann man das praktisch erfassen. Also die tauchen jetzt hier nicht als einzelne Namen auf, weil er einfach sagt, er braucht mal von jedem etwas. Als Pädagogin ist es mir natürlich irgendwo auffallend und vielleicht in einem oder anderen von Ihnen auch, dass es eigentlich einen Begriff gibt, der ganz Gutes beschreibt oder beschrieben hat bis vor vielleicht 15 Jahren, was diese Kompetenzen ausmacht, nämlich der Bildungsbegriff. Und so komme ich natürlich nicht umhin, auch dazu was zu sagen. Der Kompetenzbegriff ist dem Bildungsbegriff relativ ähnlich. Also auch Erpenbeck äußert sich dazu und sagt, also auch wenn man den Wilhelm von Humboldt einfach so liest und schaut, was er zum Thema Bildung sagt, also zur Selbstbildung, hatte ich die Idee, dass man sich selbst bildet, indem man reflektiert, sich selbst zu einem mündigen Menschen macht, auch selbstverantwortlich tätig ist, dass das eigentlich ziemlich ähnlich ist mit dem Kompetenzbegriff, den man sie herkömmlich benutzt, dass man sagt, wer kompetent ist, kann Probleme lösen in offenen Situationen. Also es gibt hier große Überschneidungen, aber es gibt auch Unterschiede. Der Bildungsbegriff vereint im Namen nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Prozess. Also wenn ich über Bildung spreche, über den Bildungsbegriff, dann geht es mir auch darum, wie kam ich dazu als Individuum zu diesem Ergebnis, dass ich etwas erreicht habe. Der Bildungsbegriff ist auch normativ. Kompetenzen sind wertneutral. Da geht es eigentlich völlig neutral, was da für ein Ding rauskommt, ob das jetzt die Führungskompetenz ist, wie auch immer. Im Bildungsbegriff schwingt immer mit, dass jemand auch gebildet sein soll, dass jemand ein mündiger Erwachsener zum Beispiel sein soll. Also hier ist kommt alles zusammen, Prozess, Ergebnis und auch eine Norm, die man erreichen soll, wenn man den Bildungsbegriff verwendet. Er ist eher subjektiv, also man kann auch irgendwie Bildung nicht für eine Gruppe messen und es geht auch immer nur darum, was schaut sich der eine an, der Einzelne. Und was auffallend ist, und ich glaube, das ist eine der Begründungen, warum der Bildungsbegriff eigentlich heute kaum mehr eine Rolle spielt, es ist einfach ein Begriff, den man nicht übersetzen kann. Also es gibt kein Äquivalent im englischsprachigen Raum. Education ist der falsche Begriff, also in einigen Veröffentlichungen wird einfach Bildung als Bildungsbegriff benutzt, also die bildungstheoretisch gemeinte Bildung ist nicht zu übersetzen. Ja, und bei der Kompetenz auf der anderen Seite, um das abzugrenzen, da geht es vor allem um das Ergebnis der Kompetenzentwicklung oder auch den Status, wie weit habe ich Kompetenzen entwickelt. Es ist messbar, Habitz, zumindest Erpenbeck und so weiter, also die Messbarkeit kann man vielleicht in Frage stellen oder auch muss man auch relativieren, aber im Gegensatz zur Bildung ist es auch irgendwo zu evaluieren, zu validieren. Und was natürlich auffällt und was vielen nicht nur Pädagogen Probleme macht, Kompetenz ist ein Begriff, der aus der Ökonomie kommt, also der ist einfach aus der Wirtschaft sehr stark getrieben, einfach aus dem Bedürfnis heraus, aus der Forderung heraus, dass Kompetenzen wichtig sind für die heutige Gesellschaft. So. Nun interessiert uns ja, die Aufgabe ist auch heute, sich anzuschauen, wie Kompetenzen entwickelt werden, was da so zu finden ist in der Literatur. Es wäre einfach ganz schön, wenn man sagen könnte, ich möchte dahin, weil ich möchte einfach dahin und dann bin ich da bei Kompetenzen. Noch schöner wäre es, wenn man Kompetenzen kaufen könnte, so wie man Qualifikationen sich häufig erwirbt, indem man Seminar besucht, danach eine Bestätigung hat für die Teilnahme und dann zumindest formal eine Qualifikation erworben hat. Auch das funktioniert nicht so. Nur die Erklärungen, die wissenschaftlichen Erklärungen, wie Kompetenzen, die wissenschaftlichen Erklärungen, wie Kompetenzen entwickelt werden, werden sie vielleicht ein bisschen erschlagen. Und ich habe sie dann auch ein bisschen kleiner gemacht, weil sie auch nicht so richtig hilfreich sind für unseren Kontext als Praktiker. Zum Beispiel sagen hier Erpenbeck und Heise, das muss ich jetzt hier lesen, Kompetenzen werden von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrung konsolidiert, aufgrund von Willen realisiert. Und es ist jetzt für uns eigentlich ganz schwierig, ich meine, das ist, wir haben im Hinterkopf gehabt, das ist der Definition sehr ähnlich, also das ist eigentlich, wenn du die Begriffe verwendet, die da schon aufgetaucht sind, auch in dieser Grafik von Frage und Kugelgruppe, auch renommierte Experten im Bereich der Kompetenzentwicklung, ist ähnlich, also schaut ganz klar aus, aber wir wissen daraus abzuleiten, wie jetzt gute Lehre die Kompetenzentwicklung fördern soll, ausschauen kann, ist da relativ schwierig. Wir kennen dieses Phänomen aus der ganzen Lerntheorie eigentlich allgemein. Also die Lerntheorien sind immer ganz simpel, erklären irgendwie, warum man lernt und wie es funktioniert, aber das dann zu übertragen in ein schönes Lehrsetting ist nicht ganz einfach. Also hier diese Ideen, wie Kompetenzen entwickeln, sind nicht ganz hilfreich für uns, für die Praxis. Allerdings möchte ich auch nicht den Eindruck vermitteln, dass es beliebig ist. Also es gibt schon einige Untersuchungen dazu auch, wie Kompetenzen sich in der Rückschau eines Lebens zum Beispiel erklären oder beschrieben werden. Zum Beispiel hat der Erpenbeck und der Herr Heise Unternehmer befragt und hat befragt, wo denn dieses ureigene unternehmerische Denken herkommt, oder also wie es überhaupt sein kann, dass sie dann so mittelständische Unternehmen leiten, auch selbstverantwortlich, und da kommen dann so Aspekte wie Familie, wie Ethos in der Familie kommen dann vor, oder auch Vorbilder, die relativ jung im Leben eine große Rolle gespielt haben, und auch als eine Gemeinsamkeit die Erfahrung, dass man relativ früh eigenes Geld verdient hat. Es gibt hier so ein paar beliebige Aspekte, aber es ist nicht so, dass es die Kompetenzentwicklung beliebig ist, aber es ist sehr schwierig zu erklären, in einer schönen, abgegrenzten Definition, wie Kompetenzen entwickelt werden, vor allem Kompetenzen allgemein, ohne eine Definition, um welche Art von Kompetenzen geht es uns eigentlich. Ja, das komme ich zum zweiten Aspekt von diesem Vortrag, das Social Web. Was ist eigentlich das Social Web? Jetzt wollte ich Sie fragen, dann würde ich so ein bisschen Eindruck bekommen, weil es ja auch für mich eine Herausforderung war, zu sagen, ich möchte jetzt hier über Social Web sprechen. Ich kann nicht ganz einschätzen, woher Sie kommen, welche Vorerfahrungen Sie haben. Wer von Ihnen hat schon mal einen Wiki editiert? Einen Wiki editiert? Gut, Dankeschön. Wer von Ihnen bloggt? Und wer von Ihnen twittert? Außerdem? Super, Dankeschön. Also ich glaube, Sie haben relativ, also so, als gesagt, die Mehrheit von Ihnen sollte eine gute Idee haben, was Social Web meint. Ich hoffe, das ist dann nicht langweilig. Also ich werde es auch nicht vorstellen, was ein Wiki ist. Muss dann diejenigen enttäuschen, die sich jetzt damit überhaupt nichts anfangen konnten, dass ich hier nicht erkläre, was ein Wiki ist. Aber ich habe halt versuchen müssen, so irgendwie mich durchzulavieren, dem einen nicht zu langweilig, dem anderen nicht zu spannend zu machen oder sie zu überfordern. Was ist das Social Web? Web sind die verknüpften Inhalte im Internet. Das Soziale daran ist all das, was uns involviert, was uns irgendwie, was uns spannend vorkommt, was uns irgendwo emotional mitreißt, wo es um Kollaboration geht, also Partizipation, gemeinsames Erstellen von Inhalten oder auch um Kommunikation. So auf den Sachen näher zu bringen, Social Web ist die eine gemeinsam Inhalte entwickeln kann. Dazu gehört die Wikitechnologie, aber es gehört auch Etherpad als eine Anwendung, wo man wirklich zeitgleich Texte zusammen entwickeln kann und auch viele andere. Es gibt auch Tools, mit denen man gemeinsam Grafiken entwickeln kann im Web oder auch Filme entwickeln kann. Und dann als dritter Bereich, der ist hier so ein bisschen heller, einfach aus dem Grund, dass hier die Kommunikation an sich nicht so ganz im Vordergrund steht. Da geht es um eine gemeinsame kollaborative Anreicherung von Inhalten. Also um das Markieren von Webseiten als interessant oder die Kennzeichnung von einzelnen Inhalten oder Webseiten mit Schlagworten. Und das kann man dann, kann jeder für sich machen und in der Summe gibt es dann einfach Möglichkeiten für alle, über diese neuen Schlagworte zu suchen und sind Unterstützung für die Recherchetätigkeiten. Oft hört man, wenn man über Social Web spricht, naja, es ist ja eigentlich das Gleiche, was es auch so im realen Leben gibt. Ich meine, wir können uns auch einfach unterhalten oder Sie können auch gemeinsam was schreiben. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, es ist nicht in jedem Fall so. Es gibt viele Tools, die eigentlich nur abbilden, was wir so aus dem normalen Leben kennen. Dass man sich unterhält, dass man Briefe austauscht oder dass man auch zusammen was macht. Und nicht auf dem Papier, eben auf dem Rechner. Aber zwei Beispiele möchte ich Ihnen zeigen, wo es wirklich was Neues ist. Das eine ist die Wikitechnologie. Wir vergessen das immer. Die Wikitechnologie basiert auf, also auf einem Papier gemeinsam einen Text zu schreiben, hier oder an der Tafel, ist quasi unmöglich. Das ist faktisch nicht, gab es vorher nicht. Vor allem auf Sachen, die das zeitgleich zu machen. Und was auch möglich, nicht möglich war, also während die Verschlagwortung von Texten durchaus möglich war für einen persönlich oder auch die Erstellung von Verzeichnissen, von Literaturverzeichnissen, die mit Schlagworten versehen sind, also als weitere Kategorien, an denen man auch recherchieren kann in den alten Zettelboxen. Das Social Tagging als solches gab es früher auch nicht. Also es ist einfach wirklich etwas ganz Neues, eine neue Funktionalität, die es früher nicht gab. Nichtsdestotrotz, also trotz der ganzen Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten wird natürlich auch oft ironisch darauf hingewiesen, dass das ganze Social Web ja eigentlich nur ein Web von Egoisten ist, die sich selbst darstellen, die über sich selber reden und kaum vernetzter agieren. Aber, weil eben diese Kommunikationsmöglichkeiten gegeben sind, wird eben sehr oft darauf hingewiesen, dass durch dieses Zusammenkommen von Personen, von Möglichkeiten des Austausches, des gemeinsamen Erstellens von Dingen, das Social Web wohl eine gute Möglichkeit wäre, Kompetenzen zu entwickeln. Also wenn man davon ausgeht, dass Kompetenzen was sind, was man in relativ offenen, komplexen Situationen erwirbt, dann müsste das doch eigentlich im Social Web ganz gut funktionieren, weil da eben diese Offenheit da ist, weil da eben auch komplexe Arrangements sind, weil da andere Menschen sind, mit denen ich reden kann, die eine andere Meinung haben. Und in der folgenden Viertelstunde möchte ich Ihnen jetzt zunächst einfach ein paar Ideen geben, oder vielleicht auch Beispiele beschreiben, die Sie vielleicht auch selber kennen, nachdem Sie auch zum Großteil aktiv im Internet unterwegs sind, auch Web 2.0 Tools nutzen, wie man da vielleicht Kompetenzen entwickeln kann. Und möchte dazu auch immer ein paar Anmerkungen machen, im Blick auf den Kompetenzbegriff oder was wir jetzt für die Kompetenzentwicklung da vielleicht Neues gelernt haben. Ich werde im Anschluss an diese Darstellung von Beispielen, wie man informell, also eher beiläufig, zwar durchaus auch bewusst, aber einfach im Tun, im Web, also durchs Agieren im Web, was Kompetenzen entwickeln könnte, werde ich im Anschluss, möchte ich dann darstellen, wie man im Rahmen von einer Institution oder in einem formalen Setting Kompetenzen entwickeln kann. Aber jetzt schaue ich mir einfach mal an, wie das so beiläufig funktioniert, also was man da tun kann, was passiert, wie man Kompetenzen entwickeln kann. Ich habe jetzt zunächst einfach zwei fiktive Beispiele. Ich habe die Florina, die ist Hobbyfotografin, hat eine neue Digicam. Sie lädt ihre Bilder bei Flickr hoch, hat da auch ein paar Freunde, die ihre Bilder anschauen, mit denen sie sich austauscht. Und weil ich das besonders gut machen will, schaut sie sich regelmäßig eine Webseite an von einer Community, die Digital Photography School. Die kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie da auch Interesse dran haben. Da gibt es regelmäßig Tutorials. Hier ist ein Tutorial zu finden über Fotografie im Kerzenschein. Und was besonders nett ist, es gibt wöchentliche Aufgabenstellungen. Hier geht es darum, Bilder zu sammeln zum Thema oder zu machen, zu erstellen zum Thema fünf Sinne, wo sich die Florina auch regelmäßig daran beteiligt, Bilder hochlädt, die dann von den anderen Kühlteilnehmern bewertet werden. Ein zweites Beispiel. Die Lisa will ihr Englisch auffrischen. Was macht die so? Also abgesehen davon, dass sie vielleicht in ein Seminar geht. Sie hat sich iGoogle so präpariert, so eingestellt, das ist die Startseite von Google, dass sie da alles Mögliche hat, was mit Englischlernen zu tun hat. Sie hat hier Leo als Suchmaschine drin, hat hier Grammatik online, Englischgrammatik online, hat hier auch ein paar Widget eingeblendet, wo man Englisch lernen kann. Und mit dieser Seite versucht sie da immer relativ schnell dann Zugriffe zu haben auf diese Englisch-Tools. Und was sie auch hat, weil sie relativ lange Strecke hat zur Uni und sie da immer ganz gern ihren iPod benutzt, sie lädt sich die Podcasts von BBC runter, da gibt es einen Podcast zum Thema Englisch lernen, die sie regelmäßig hört. Und weil sie weiß, dass das Reden ganz wichtig ist und aber auch nicht viel Geld hat, ist sie bei Mixer auf die Seite gegangen, da kann man sich Tandemlerner suchen, also die praktisch in ihrem Fall Deutsch lernen wollen, aber Englisch Natives sind und die praktisch einfach sich eine Stunde treffen, via Skype oder vielleicht auch via Telefon. Und der eine versucht dem anderen Englisch beizubringen und der andere Deutsch. Ich habe hier noch Skype eingeblendet als Möglichkeit, die man nutzen kann. Skype ist eine Möglichkeit, Internettelefonie zu betreiben oder auch einen Chat zu nutzen mit einer einzelnen Person, ohne dass alle anderen es einsehen. So, was haben wir in diesen zwei Beispielen gesehen? Beide Beispiele zeigen wohl ganz gut, dass es hier vor allem um eine Kompetenzentwicklung, eine beiläufige, aber durchaus geplante geht, die im Bereich von Fach- und Methodenkompetenzen sich entwickelt. Die eine hat wohl definitiv und hoffentlich mehr Wissen und Fertigkeiten im Umgang mit der Digicam. Die andere hat vielleicht ein bisschen Englisch gelernt. Und was wir da natürlich ganz einfach sehen, ich glaube, das ist eine einfache Feststellung, die wir auch von der Definition und von den ersten einführenden Sachen schon gesehen haben, dass die Kompetenzentwicklung sich wohl nicht auf diese Tools beschränken kann. Also beide müssen wohl, also die eine hat eine Kamera in der Hand, mit der sie was machen muss. Sie muss Fotos machen, sie muss mit der Kamera hantieren, hat da ihre Bearbeitungsprogramme, tauscht sich vielleicht auch aus und die andere, die spricht hoffentlich auch mit jemand Englisch. So, jetzt habe ich neben diesen zwei fiktiven Beispielen ein Beispiel von einer reellen Person. Daniel Strauss wollte wissen, wie man eine Frau aufreißt. Ich beschreibe Ihnen den Nils Strauss mal, wie der ausschaut. Er ist klein, hühnerbrüstig und läuft mit leicht gebeugtem Rücken. Seine Arme hängen seitlich schlaff herunter. Also Nils Strauss gibt es wirklich, kein Scherz. Nils Strauss ist ein Reporter, der hat den Auftrag bekommen, von seinem Verleger ein Buch über Aufreißtipps zu schreiben. Und den Hinweis, da gibt es ganz agile Online-Communities. Da kann man sich doch mal da erkundigen, was die Männer sich da so austauschen, wie man eine Frau abschleppen kann. Das ist das Schöne an dem Thema, ich kann einfach darüber reden, ohne Gefahr zu laufen, dass jemand empört die Hand reißt, Hand hebt. Ja, und was hat er gemacht? Er hat natürlich ein Buch darüber geschrieben, aber kein Buch mit Tipps geschrieben, sondern ein Buch darüber geschrieben, wie er Teil von dieser Online-Community wird und sich definitiv Kompetenzen als Aufreißer entwickelt, weil Ergebnis ist, inzwischen ist er top gebuchter Workshopleiter, kostet 3000 Euro, ein oder zwei Abende mit ihm zu verbringen, durch New York zu ziehen und praktisch zu sehen, live, was er macht. Seine Kompetenzen hat er aber nicht nur live erprobt, also in irgendwelchen Bars und Diskotheken, sondern die ganze Community oder dieser Austausch findet auch im Web ganz frei statt. Und wenn Sie mal das Vergnügen machen wollen, Sie können unter dem Begriff Mystery Method, das ist die Methode seines Lehrers, oder Style Method, Style ist eher, ein paar Videos zum Beispiel anschauen bei YouTube, wie praktisch diese theoretischen Konzepte, die Sie entwickeln, also Sie beschreiben wirklich dezidiert, wie schaut es aus, Sie beschreiben den Prozess des Flirtens, der Anmache, haben eigene Begrifflichkeiten eingeführt, wie die am realen Objekt, sprich Frauen, eingesetzt werden. Also das sind heimlich aufgenommene Videos zu finden, wo dann diese Methode erprobt wird. Gut, als Zwischenbemerkung. Also er hat bestimmt Kompetenzen entwickelt, das können wir diesem Knaben nicht nehmen. Er ist gebucht, er hat ein Buch geschrieben, er ist anerkannt, wahnsinnig viele Treffer. Was man in diesem Beispiel allerdings sehr schön sieht, ist, dass diese Kompetenzentwicklung auch Werthaltungen, also das habe ich Ihnen noch gar nicht geschrieben, Kompetenzentwicklung braucht immer auch oder hat, beinhaltet immer ein Erlernen oder ein Reinfühlen in neue Werte. Und was bei dieser Online-Community oder bei diesen Pick-up-Artists, Aufreißer, Experten oder Künstler sehr wichtig ist, dass sie sagen, eine Grundregel, um erfolgreiches Aufreißen, Abschleppen von Frauen ist, das Ganze als ein Spiel zu sehen. Ja, also hier findet wirklich ein Modi-Wechsel der Werthaltung gegenüber diesem ganzen, ich möchte eine Frau kennenlernen. Sie wollen sehen, das sieht als Spiel, haben da Punkte, haben Spielregeln eingesetzt, die sie auch nutzen. Also neben diesem Wertewandel, der da in den Köpfen stattfinden soll, im Rahmen dieser Kompetenzentwicklung, die sie offensichtlich haben, sieht man an diesem Beispiel ziemlich deutlich, dass der Kompetenzbegriff offensichtlich wertneutral ist. Also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das, was da passiert, ist ethisch nicht nur fragwürdig, verlässt es uns als Frau wahrscheinlich auch, zu sehen, wie das agiert, wie das so funktioniert und was Männer so für Gedanken haben. Ja. Die nächsten zwei Beispiele, da habe ich jetzt endlich auf die Frau Amber zurück, auf Frau BDI zurückgreifen können. Sie hat nämlich ein paar Interviews geführt im Rahmen der Vorbereitung von dieser Keynote und hat sich jetzt zunächst einmal die Stefanie Strucker vorgenommen. Die ist Ligaspielerin in Counter-Strike. Counter-Strike kennen Sie aus der Presse immer dann, wenn ein Amoklauf vonstatten geht, weil in aller Regel haben die Amokläufer Counter-Strike vorher gespielt. Und jetzt schauen wir uns doch mal, was Stefanie sagt zum Thema Kompetenzentwicklung bei Counter-Strike. Stefanie hat den richtigen Hinweis gegeben. Sie hat nämlich gesagt, sie ist nicht ganz klar darüber, ob die sozialen Kompetenzen, die sie glaubt, beim Spielen zu entwickeln, auch eine Rolle spielen im richtigen Leben. Oh, sieht man da. Das ist ein bisschen verrutscht. Ich habe lange recherchiert und versucht rauszukriegen, ob es hier eine Korrelation gibt oder irgendeine Studie, die versucht, uns Erkenntnisse darüber zu geben, ob als sozial kompetent kommunikatives Verhalten im Web, ob dieses Verhalten korreliert mit einem sozial kompetenten im richtigen Leben. Ich habe dazu nichts gefunden. Nur ich nehme an, da kann man die Kommunikationstheorie ganz gut zu Hilfe nehmen, dass die Korrelation nicht wahnsinnig hoch sein muss, weil einfach die Kommunikation im Web sich deutlich unterscheidet in aller Regel von der im realen Leben. Vom realen Leben kennen wir hier dieses Prinzip, dass über die Worte, also es ist nicht nur von der Theorie, auch von der Empirie, dass über die Worte sehr viel an Informationen, also Inhalten ausgetauscht wird, aber dass das, was die Beziehung ausmacht, das ist Gestik und Mimik ist, die im Social Web in aller Regel fehlt. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich, oder hoffentlich, finden mich hoffentlich sympathischer. Das hat damit zu tun, wie ich hier agiere. Wenn Sie nur meine Stimme hören würden, ist vielleicht noch der irgendwie Tonfall, den Sie mögen oder den Sie nicht mögen, aber was unsere Beziehung ausmacht, ist eigentlich, warum ich jetzt hier stehe, wie ich mich verhalte, wie ich ausschaue. Und weil es eben so ist, es anzunehmen, dass der Zusammenhang nicht so hoch sein könnte, also ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, diese Idee, die Stefan hier aufgeworfen hat, ob dieses Verhalten oder diese Kompetenz, diese soziale Kompetenz in einem hohen Zusammenhang steht. John Erpenbeck war vor 4 Jahren inzwischen bei uns, bei Salzburg Research, auf einer Konferenz als Keynote eingeladen und hat über ein ähnliches Thema gesprochen. Und auch da hat dann eine Mutter gefragt, ja, wie ist denn das, mein Sohn sitzt da am Rechner, der kann da bei World of Warcraft eine ganze Gilde organisieren und hat da immer irgendwelche Meetings, aber das ist ja nur online, der spricht ja gar nicht richtig mit mir. Und John Erpenbeck hat gemeint, und ich glaube, er liegt nicht ganz falsch, dass es vielleicht schon so ist, dass es im normalen Leben da die kommunikativen Kompetenzen nicht sehr ausgedehnt sind oder sehr, sehr weit her sind, aber dass dieses digitale Leben oder diese digitale Kompetenz, die sich im Web findet, eben auch wichtig ist, weil es ein Teil unseres Alltags oder auch unserer Arbeit sein wird und einfach auch deshalb schon wichtig ist, wenn man die entwickelt. Gut. Ember hat einen weiteren Kollegen interviewt und Christian Klahn spricht darüber, wie er glaubt, selber Kompetenzen zu entwickeln durch den Umgang mit der ganzen Informationsflut um ihn herum, durch Web 2.0. In der Runde, die wir ja auch hier sitzen haben. Ich habe ja noch eine Spezialanwendung Twitter, die wird aber gleich erklärt, deshalb erkläre ich sie nicht. Professor Emma Bidi-Eis hat auch Martin Ebner interviewt.
Ja, Twitter ist eine Microblogging-Plattform und ist dazu, um die Technik quasi zu versorgen und sich mit Personen zu unterhalten, die einem folgen, beziehungsweise von denen man so gefolgt wird. Und ich soll es prima als Kommunikationsmittel sehen mit 140 Zeilen, das ist sehr beschränkt. Und kann also da, wenn man eben mit den Leuten verschiedensten Themen diskutieren, sich austauschen, beziehungsweise auch seine Statusmeldungen abgeben, was man gerade macht. Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Konkurrenzen entwickelt man wahrscheinlich schon, aber erst wenn man sehr, sehr lange damit arbeitet und durchaus viel macht. Man muss es verstehen als eine neue Form von Kommunikation. Habe ich Kompetenzen entwickelt? Das ist eine gute Frage, ja, also ich glaube, man lebt etwas anders. Man beginnt sein Leben anders zu dokumentieren, vielleicht auch zu digitalisieren und teilt also viel mehr der Welt mit der Frage, ob das also auch andere Personen interessiert. Und das heißt, vielleicht wird man sozialer bzw. aufgeben, so viel mehr mit den Leuten aus.
So, zu den zwei letzten Filmen zum Informationsmanagement, die Kompetenz, die man da eventuell entwickelt oder auch zu Twitter. Was man da recht schön sieht, dass durch diese neuen Tools, also oder auch durch diese Menge, diese Informationen, die auf einen zuströmen, vielleicht auch ganz neue Kompetenzen entwickelt, die dabei auch als Bedürfnisse, die erst entstehen. Und dann haben wir noch ein zweiter Hinweis, und ich glaube, das sehe ich vor allem bei Twitter, ich weiß nicht, wo Sie erleben, dadurch, dass man diese Tools bedienen kann, ist man noch nicht gleich medienkompetent. Ich habe Ihnen hier als ein Beispiel einen Screenshot von der Twitter-Nachricht für einen Twitterer, wo jetzt ist der Name sogar ersichtlich, na gut, Sie hätten es ja eh frei suchen können. Alle Twitter-Nachrichten sind frei und zugänglich, auf alle Ewigkeit, zumindest einsehbar, recherchierbar. Und dieser Lausbur, den man wahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, ganz gut auch nachrecherchieren kann, hat doch glatt die Dreistigkeit oder die Blödheit, je nachdem wie man es sieht, hier zu schreiben, weiß nicht zurecht, immer dasselbe, abends müde, morgens müde, die Arbeit kurz nicht an. Also herzliche Grüße an den Chef. Er wäre nicht der Erste, der auch über Twitter dann gekündigt wird. So, also jetzt habe ich Ihnen glaube ich, ganz verschiedene Beispiele gegeben und ich möchte mal kurz zusammenfassen, diese eher informellen Möglichkeiten, Kompetenzen im Web zu entwickeln, die ich hier an fiktiven oder auch reellen Beispielen gezeigt habe. Ist die Frage, inwieweit ich Sie davon überzeugen konnte oder inwieweit ich selber davon überzeugt bin, dass diese Teilhabe im Web 2.0 den Kompetenzen entwickelt. Ich bin da prinzipiell eher skeptisch, also ich denke, dieser Cartoon trifft meine Einstellung ganz gut. Aber wir haben auch gesehen, dass durchaus das Potenzial besteht, dass man in verschiedenen Orten, Tools, Möglichkeiten, Wikis, Chats, Diskussionsforen, unterschiedlichen Verfahren, in denen man einfach surft, in denen man was liest, in denen man kommuniziert mit anderen, vielleicht bewusst oder auch ganz unbewusst beiläufige Kompetenzen entwickelt. Dazu habe ich Ihnen, glaube ich, ganz viele Beispiele gegeben. Zu einer Einschätzung, wie oft das vorkommt, habe ich mal nachgeschaut, wie denn diese Web 2.0 Tools, vergessen lange zu machen, wie oft diese Web 2.0 Tools denn eingesetzt werden. Eine ganz aktuelle Veröffentlichung von Jarin und Sößlers für Österreich-Studierende, die hat 770 gefragt, das ist eine ziemlich umfangreiche Studie, und die stellt fest, dass fast 60% der Studierenden derzeit in Österreich E-Mails nutzen, und zwar täglich, 20% die Lernplattform, 35% chatten täglich, 10% lesen Wikis täglich und 8% sind in Diskussionsforen. Diese Zahlen kommen Ihnen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so hoch vor, aber wenn Sie sich überlegen, dass hier die Angabe um die tägliche Nutzung gewünscht war, ist es doch keine Minorität, von der wir sprechen. Also für die Web 2.0-Anwendung, also auch wenn man sich dann die Zahlen anschaut für die wöchentliche Nutzung, sehr verbreitet sind und einfach zum Alltag gehören für Studierende. Gut. Jetzt komme ich zur formalen Bildung, also zu den formalen organisierten Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung mit Social Web in der Hochschullehre. Und ich werde auch hier beginnen mit einem Interview, das ich geführt habe mit dem Beni von der TU Graz. Als eine Möglichkeit, einfach mehr als ein Hinweis, wie man als Konzept dahinter, das der Beni hier beschreibt, oder ein Konzept dahinter, das hilfreich ist, das Konzept der persönlichen Lernumgebung, das ermöglicht diese verschiedenen Ressourcen, die in der Hochschule oder zumindest bei der TU Graz auftauchen, anfallen, zu integrieren. Das ist dieses Konzept, das versucht einfach eine gemeinsame Sicht auf verschiedene Inhalte, Tools, Lernmanagement-Aspekte zentriert aus Lernersicht zuzugreifen. Aber hier in dem Interview wurde sehr viel über Technologie gesprochen. Wahrscheinlich waren noch etliche Begriffe dabei, mit denen Sie jetzt gar nichts anfangen konnten. Da wurde darauf hingewiesen, dass man ELK nutzt und dass man irgendwelche Tags macht und Bookmarks und dass man sich da irgendwelche RSS-Feed abonniert. So spannend wie das ist und so hilfreich das wahrscheinlich auch ist, haben wir schon auch Zitate gesehen, die Technologie alleine, also zu sagen, ich stelle so ein System hin und das wird dann eben genutzt, reicht wohl nicht. Wir wollen ja irgendwie wissen, wie man Kompetenzen auch vielleicht gezielt entwickeln kann im Rahmen von der Hochschule. Und da werden diese zur Verfügung stellen von diesen Tools, wird wohl nicht reichen. Wir wussten zwar nicht, oder ich habe Ihnen nichts vorstellen können, wie Kompetenzentwicklung in der Theorie ordentlich funktioniert, aber es gibt sehr wohl Einschätzungen darüber, wie Kompetenzentwicklung unterstützt werden kann. Ich habe Ihnen hier eine Liste von Aspekten aus dem einschlägigen Buch zur Kompetenzentwicklung im Unternehmen herausgewählt. Kompetenzentwicklung benötigt aus ihrer Sicht, dass das Lernziel und der Lernerfolg in der Verantwortung des Lerners liegt, dass die Lernziele selbst organisiert erarbeitet werden können, dass es nicht nur um Wissen geht, sondern zum Beispiel auch um Werte, dass es selbstorganisierte Lernphasen, also zumindest Lernphasen gibt, und dass die Lernprozesse überwiegend in Netzwerken von Lernern und Tutoren stattfindet und nicht im Dialog mit einem Lehrenden oder Unterrichtenden. Also es geht hier auch sehr stark um Kommunikation. Für diejenigen, die mich in meiner Arbeit kennen, wird es nicht überraschen, auf was ich jetzt als erstes natürlich hinweisen werde. Es gibt eine relativ vergleichsweise gut elaborierte Methode, das Konzept der E-Portfolio, das Konzept des E-Portfolios, die all diese Aspekte beinhaltet und wo es auch viele Einsatzbereiche oder Beispiele gibt an Hochschulen in Österreich. Die E-Portfolio-Methode versucht hier eben zunächst im Rahmen von einzelnen Seminaren zum Beispiel gemeinsam mit dem Lernenden oder der Lernende beschreibt Ziele, die er entwickeln, Lernziele, die er erreichen möchte, beschreibt seinen Lernprozess, wie er ihn plant, dokumentiert es sehr stark mit Hilfe von Tools, unter anderem ist hier ELF eine Möglichkeit, und bewertet dann diese, oder bekommt sie dann vom Tutor oder auch von den Kommilitonen bewertet. Ich möchte es nicht ganz ausführlich machen, weil es eben nur eine Möglichkeit von vielen ist, aber als Idee, wie das bereits eingesetzt wird, es gibt hier typischerweise 4 Anwendungsmöglichkeiten an Hochschulen. Ganz häufig wird es eingesetzt in der Einführung oder am Beginn eines Studiums, gerade da, wo Nebenfächer gewählt werden müssen, insbesondere auch in Holland, wo man versucht zu unterstützen, diese Entscheidung für ein Nebenfach, wo man sagt, die Lernenden sollen sich darüber klar werden, was sie eigentlich interessiert, sollen auch das artikulieren können, ihre Interessen, und dann praktisch kontinuierlich auch dokumentieren, was sie da eigentlich lernen. Als zweiten Anwendungsfall gibt es die Idee, dass man das wissenschaftliche Arbeiten mit der E-Portfolio-Methode unterstützt oder auch beschreibt. Es gibt gerade in Pädagogik-Studiengängen an fast allen österreichischen Hochschulen projektorientierte E-Portfolio-Arbeit, wo wirklich in einem Seminar mal gezeigt wird, wie man anhand der E-Portfolio-Methode oder auch in etwas traditioneller strukturierteren Hochschulen mit anhand von Lerntagebüchern arbeiten kann. Und es gibt Hochschulen, das sind dann vor allem eher Fachhochschulen, die dann versuchen, im Rahmen der E-Portfolio-Methode die Studierenden zu unterstützen, ihre Kompetenzen darzustellen, die im Übergang in den Arbeitsmarkt wirklich leicht zu machen, also auch auf informell erworbene Kompetenzen hinweisen zu können und diese Idee zu unterstützen. Ja, was sind weitere Möglichkeiten für diese Kompetenzentwicklung an Hochschulen? Ja, da tut sich eine ganze Latte an Ansätzen auf, die man kennt, wenn man alte reformpädagogische Bücher aufschlägt. Das ist zum Beispiel die Projektarbeit, das ist auch oder auch problembasiertes Lernen als Konzepte, die diese Offenheit in sich tragen, die Kommunikation als wichtig erachten, die Probleme lösen oder auch wo viel Selbstorganisation stattfindet. Also es gibt hier viele, viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt sage, es gibt hier viele Möglichkeiten, wir wollen Sie wissen, wo stehen die und wo kann ich das nachlesen und was gibt es da schon für Anwendungen mit dem Social Web, und da muss ich Sie einfach vertrösten, es gibt da noch nicht sehr viel. Also wir arbeiten daran und auch viele andere arbeiten daran, wirklich zu beschreiben, was gibt es da, wie kann man jetzt diese reformpädagogischen, tradierten Konzepte nutzen, übertragen und mit Social Web Tools nicht nur ausgarnieren, sondern vielleicht auch wirklich wertvoller machen, hilfreicher. Insgesamt ist dabei zu beachten, bei allen offenen Lernansätzen und auch bei der Nutzung von Social Web Tools, dass es also gerade da, wo die Studierenden Social Web Tools nicht kennen, einfach einen viel höheren Aufwand gibt bei der Durchführung von solchen Seminaren und Veranstaltungen und auch bei den Lehrenden einen höheren Zeitaufwand oft bedeutet. Die muss einfach dann abgleichen, ob das dann der Aufwand rechtfertigt, den Gewinn vielleicht rechtfertigt, den man vielleicht hat. Ich habe im ganzen Vortrag immer nur von Kompetenzen und Kompetenzen gesprochen. Ich habe nie darauf hingewiesen oder nur manchmal, dass es da ganz unterschiedliche Kompetenzen gibt. Und wenn Sie natürlich jetzt an der Hochschule sagen, wir wollen Kompetenzen nicht unterstützen, ist Ihre erste Aufgabe zu sagen, welche Kompetenzen sollen eigentlich entwickelt werden, also eher als Hinweis, was hier eigentlich immer gefehlt hat. Also ich habe jetzt nicht für eine spezifische Kompetenz argumentiert, sondern für Kompetenzen insgesamt. Und eine zweite wichtige Frage, die in der Literatur immer als wichtig gesehen wird, ob es in bestehenden Studiengängen, also ob es diese Studiengänge wirklich in ganzen Studiengängen implementiert werden soll, die Idee der Kompetenzentwicklung, zum Beispiel die Idee, Führungskompetenzen zu entwickeln, oder ob es ergänzend gemacht wird. Und diese ergänzende Einrichtung von so Kompetenzentwicklungsprogrammen ist relativ bekannt. Da gibt es zum Beispiel für Studentenarbeitsmarktprogramme, wo dann relativ arbeitsmarktnah im Rahmen von Praktika Kompetenzen entwickelt werden sollen oder auch soziale Kompetenzen gefördert werden sollen. Um diese Herausforderungen zusammenzufassen, Sie sehen, ich werde das ganz zurückhalten. Was sind denn diese Herausforderungen? Also, wir wissen ja wahrscheinlich alle zumindest, also zumindest die im eigenen Studium oder auch von ihrer eigenen Lehre, dass diese offenen Lernkonzepte oder auch die Verwendung von Social Web Tools eher eine Ausnahme ist, selten stattfindet. Und diese Fragen, die hier stehen, die spielen da auch eine Rolle mit oder auch und beeinflussen auch die Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung, der Kompetenzentwicklung mit Social Web Tools. Die erste Frage ist, passen Lehrziele und Curricula? Geht es denn da? Werden denn da Kompetenzen genannt? Wenn da was anderes drinsteht, das ist nämlich höchst fragwürdig, was wir da eigentlich betreiben, weil das, was in diesen Lehrplänen drinsteht, ist natürlich das, was ja auch am Ende rauskommen sollte. Passen eigentlich die aktuellen Lehrkonzepte, also Vorlesungen und Seminare, zur Kompetenzentwicklung? Das kann man, glaube ich, ganz deutlich in der Regel verneinen, aber nicht immer. In der Kompetenzentwicklungsdebatte oder das, was geprüft wird, wirkt immer als Hidden Curriculum, als versteckter Lehrplan. Also Sie können Kompetenzen entwickeln, wie Sie wollen. Wenn die Kompetenzen nicht hinten als Ergebnis oder relativ elaborierte Kompetenzmessungsverfahren eingesetzt werden zur Überprüfung Ihrer Kompetenzen, werden Sie nicht die Kompetenzen entwickeln, sondern Sie werden die Studierenden so wie immer durch die Prüfungsregularien oder auch Notwendigkeiten der Prüfung dazu treiben, genau das vorzubereiten. Sprich, wenn Sie eine mündliche Prüfung haben, wird er sich auf eine mündliche Prüfung vorbereiten und wird dem herzlich egal sein, ob er eigentlich die Idee hatte, Kompetenzen zu entwickeln im Rahmen dieses Studiengangs oder dieses Programms. Ja, wollen und können die Lehrer unterstützen? Wie groß oder wie ist das Know-how im Umgang mit dem Social Web und welche Infrastruktur gibt es überhaupt? Ja, um diese Frage zu beantworten, Kompetenzentwicklung im Social Web, Wunschdenken oder reelle Chance, habe ich zunächst ein Fazit von meiner Kooperationspartnerin, der MVDIs, und werde Ihnen dann auch noch drei Sätze dazu sagen. Zunächst die Sache aus Monstersicht. Das kleine grüne Wuschelding war übrigens Decker Greenwolf, ist der Chef von dem Reporter, der immer unsere Interviews macht, oder die Interviews von den Monstern immer macht. Ja, mein Fazit. Sie haben wahrscheinlich meinen Skeptizismus durchgehört, auch die Realisierung von Kompetenzentwicklung an Hochschulen. Ich hoffe, es war nicht zu desillusionierend. Ich möchte es natürlich auch ermutigen, an den Beispielen, die ich genannt habe, da vielleicht dran zu arbeiten. 5 Punkte, die für mich wichtig sind, die immer wieder vorkamen. Social Web ist wie alles andere, wie auch zum Beispiel der Overhead-Projektor, der vor 30 Jahren für eine Revolution des Klassenzimmers hätte sorgen sollen, auch kein Wundermittel. Technologie allein genügt nicht. Ein Aspekt, den ich sehr, glaube ich, ausführlich dargestellt, ist, dass aber die Kompetenzentwicklung, die so informell stattfindet, bestimmt möglich ist und auch viele Beispiele dazu zu finden sind. Man könnte sich auch fragen, wie diese Kompetenzentwicklungen, die da stattfinden, vielleicht in die Hochschullehre einfließen können, zum Beispiel durch Dokumentation in E-Portfolios. Für Hochschulen, also eigentlich, stand da mal, ist es ein Problem. Nur nachdem dieses Wort Problem zwar vom Pädagogen gerne genutzt wird, aber nicht sehr optimistisch ist, habe ich natürlich eine Herausforderung gemacht. Aber Sie sehen, ich bin da ganz zurückhaltend. Also es ist eine Herausforderung, die Sie natürlich anpacken sollten, aber es ist wirklich eine große Herausforderung, ein großer Schuh, den man sich anzieht, wenn man Kompetenzentwicklung wirklich ernsthaft durchführen und realisieren will. Und für alle Beteiligten, das gilt für mich, es gilt für Sie, es gilt für Studierende, ist diese Kompetenzentwicklung, zu der ich Ihnen hoffentlich ein paar interessante Dinge sagen konnte, ein ganz neues Feld. Also wir sind da wirklich, also die Kompetenzentwicklung im Social Web ist was ganz, ganz Heißes, brandneues und da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe, glaube ich, gar nicht länger gebraucht als geplant, aber ich freue mich noch, wenn Sie Fragen haben, diese beantworten zu können. Danke.
Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend. Danke auch an Professor Amter.
Ja, werde ich.
Und wir haben Zeit für Fragen. Was gibt es für Fragen?
Eine Stunde ist ganz schön lange.
Ja.
Das ist ein guter Hinweis, der wird oft genannt, also auch dieses Problem, ich werde es ad hoc nicht lösen können. Es ist die Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Manche sagen, es ist ganz hilfreich, dass diese Studiengänge heute mehr verschult werden, weil das näher an der Schule ist. Ich würde eher die andere Lösung sehen. Ich denke, man kann nicht früh genug anfangen. Ich möchte in der Episode einfach erzählen, meine beiden Mädels sind jetzt zweite, dritte Klasse und als meine Große in die Schule kam, war sie total begeistert. Sie darf Hausaufgaben machen. Und die erste Lernerfahrung, die sie da gemacht hat, war, dass es Jungs in der Klasse, die zu laut waren, bestraft worden sind damit, dass sie Hausaufgaben machen dürfen. Es war für sie so schwierig zu verstehen, dass Hausaufgaben machen eigentlich was Negatives sein muss und eine Strafe sein kann. Also um die Frage zu beantworten, ich denke, wir müssen nicht über die Hochschulen reden, sondern wir müssen über die Schulen reden und es geht schon ganz früh los, es geht schon in der Grundschule los. Wobei man auch sagen muss, gerade in der Grundschule wird sehr viel getan in dem Bereich. Auch mit der Einführung der Portfolioarbeit, auch im Kindergarten schon, ist da eine ganz schöne Offenheit da und da gibt es bestimmt auch gute Impulse und wir können hoffen, dass diese Impulse dann auch noch mit an die Universität kommen. Wir haben noch ein anderes Problem, die vielleicht wollen, können die sogar selbst was lernen, aber viele wollen es auch gar nicht, aus ganz anderen Zwängen, die gerade die Hochschulen betreffen. Also es gibt einfach den Zwang, Berufstätigkeit auszufüllen in aller Regel. Also die Zwänge sind ganz anders als ich studiert habe zum Beispiel. Also bei uns haben wenige gearbeitet, also die Studierenden, also man darf da nicht nur fordern und machen und tun, die haben auch ganz andere Zwänge und Situationen, wenn sie gerade arbeiten. Wir haben Herausforderungen, Probleme. Da vorne war noch eine Frage.
Irgendwo haben
Sie alle die Geschenke. Ja. Ich sage schon, Sie müssen das nicht machen. Um Kompetenzen zu entwickeln, brauchen Sie kein Social Web. Wenn Sie nicht gerade Medienkompetenz entwickeln wollen, wenn Sie nicht gerade Informationskompetenz zum aktuellen Zeitalter entwickeln wollen, brauchen Sie kein Social Web.
Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Wenn ich dies alles so sehe, dann kommt das in meinen Augen wirklich darauf hinaus, dass wir die Kommunikation miteinander vergessen. Gerade eben darüber geredet, wir kommunizieren also über unsere Maschinen. Ja, aber nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Gucken Sie sich doch mal in der Gesellschaft um. Reden die Leute noch miteinander? Nein, autistisch laufen sie so durch die Gegend und bringen gar nichts.
Also in diesen Konzepten, die beschreiben, wie Kompetenzentwicklung entstehen oder gefördert werden soll, wird Kommunikation nicht mehr auf diese Kommunikation im Social Web reduziert, sondern sie sagen eben gerade, dieser Austausch von realen Personen ist ganz wichtig. Das wird einfach eine Möglichkeit, wenn gerade verteilte Lerner aktiv sind, sich auszutauschen oder wenn es um sehr Fachgebiete gibt, wo einfach die Lernenden auch nicht zusammenkommen, weil es einfach Spezialwissen ist, das einfach gut verteilt ist. Aber wenn ich hier über Kommunikation gesprochen habe, in diesen Konzepten ist immer oder in der Regel gemeint, dass die Leute sich wirklich zusammensetzen, austauschen, auch mit der Idee, dass da viel mehr passiert. Also es entsteht eine Beziehung einer anderen Qualität, wenn ich ihnen gegenüber sitze und mich austausche. Und auch gerade in dieser Art von Gespräch, also auch in der Pädagogik ist das Phänomen bekannt, dass derjenige, der einen Vortrag hält, in aller Regel am meisten gelernt hat. Also durch dieses Verbalisieren von Eindrücken und Aspekten lernt man auch sehr viel. Und das passiert in der Regel doch eher in dieser Art von Kommunikation als der Psychologie basierten. Aber es ist einfach hilfreich. Also es gibt einfach viele Anwendungsszenarien, wo das eine Kommunikation ermöglicht, die sonst gar nicht da wäre. Also ich denke an die nächtliche Einheit, die 25. Stunde, die Kommunikation, die da eben stattfindet, die ist kaum möglich sonst. Also die gibt es vielleicht nur im Web. Um 23 Uhr Rechner einschalten und nochmal den Kommilitonen fragen, wie die eine Aufgabe zu beantworten ist, wäre ohne Social Web nicht so einfach möglich.
Gab's aber noch eine Frage?
Ich wollte eigentlich eine ähnliche Frage stellen. Also ich meine, ich glaube auch, dass es eine Ergänzung sein kann, aber kein Ersatz von Kommunikation. Ja. Sie haben ja selber gesagt, ein geringer Teil ist wirklich sozusagen verbale Kommunikation, sehr viel ist nonverbale Kommunikation. Ja. Da gibt es ja, ich glaube, 70% zu 30% oder so. Und das geht eigentlich vollkommen verloren, wenn jetzt im wirklichen Leben mit dem kommuniziert, und das muss man, da geht es nur hinein. Dann verlieren wir eigentlich ihre Kompetenz. Ne? Also müssen nur mehr auf das beschränken.
Also es ist wirklich nur ein Aspekt von dieser Kompetenzentwicklung, dass das Social Web und die Sachen, die da passieren, ganz hilfreich sind und auch ganz gut zu der Idee der Kompetenzentwicklung passen, weil sie diese Offenheit mitbringen, weil sie auch einfach attraktiv sind, ganz pragmatisch als Hochschullehrer, wenn sie halt einen Kurs anbieten oder ein Seminar anbieten, wo das dann irgendwo Teil des Seminars ist, ist einfach eine gewisse Attraktivität, was einfach neu, modern ist, wie auch immer, cool. Also das kann man auch ganz pragmatisch sehen, ja, da haben Sie recht, Kommunikation ist immer wichtig. Und ist aber auch so gedacht hier, also auch in dem Rahmen von dem Vortrag war das so gedacht, dass es um diese Kommunikation geht.